Deutschlandfunk Kultur heute mit Marja Elmenreich.
Was mich immer interessiert hat, war das Museum sozusagen als gesellschaftliche Einrichtung.
So bescheiden hat es Martin Roth einmal formuliert, der prominente Kulturmanager und einstige Direktor der staatlichen Kunstsammlungen in Dresden und des Victoria and Albert Museum in London. Interesse für das Museum als gesellschaftliche Einrichtung. Martin Roth, der vor 3 Jahren gestorben ist, hat Museen weltweit wichtige Impulse gegeben. Das Museum als Treffpunkt für Menschen und Objekte, Kunst und Geschichte, als Ort des Diskurses, so seine Ideen. Um an Martin Roth zu erinnern, aber auch um seine Impulse aufzugreifen und weiterzudenken, dafür wurde das Martin-Roth-Symposium ins Leben gerufen. In diesen Tagen findet es überwiegend im Netz statt, und zwar unter dem Motto Museum Futures. Mitveranstalter ist das Institut für Auslandsbeziehungen und dessen Präsident ist Ulrich Raulf, der zuvor 14 Jahre lang das Deutsche Literaturarchiv in Marbach mit den dazugehörigen Museen geleitet hat. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Raulf, das gute alte Museum, in dem man leise sein muss und ehrfürchtig etwas lernen soll, das ist längst ein Auslaufmodell, oder?
Es scheint so, Frau Elmenreich. Natürlich findet man das hier und da noch, also vor allem, wenn man in die Provinz geht. Also gehen Sie zum Beispiel mal in französische Provinzmuseen, die sind noch so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber ansonsten bewegen sich doch die Museen, und zwar weltweit, in eine andere Richtung. Und sie müssen das auch tun. Sie nehmen den Impuls, den Martin Roth gerade noch mal benannt hat und den er also wirklich radikaldemokratisch ausbuchstabiert hat, nehmen diesen Impuls auf und tragen den über die Gegenwart in die Zukunft.
Das heißt, wir müssen das Museum als einen politischen Ort auch verstehen, wenn Sie gerade das radikaldemokratische angesprochen haben?
Ja, das hat ja auch Bundespräsident Steinmeier zu Beginn der Tagung nochmal deutlich gemacht, der sich auch auf Martin Roth bezog. Das Museum, hat Steinmeier gesagt, mit den Worten von Roth, soll eine intellektuelle Freihandelszone sein, ein Ort des freien Austauschs. Und das wird natürlich heute in illiberalen Kontexten, also von China über Russland, Länder des Nahen Ostens bis Brasilien und so weiter, ganz anders ausbuchstabiert als zum Beispiel in den Ländern des Westens, die sich im Moment also fragen, wie macht man eine nicht koloniale Museumspolitik? Wie kuratiert man nicht kolonial? Wie kuratiert man antirassistisch? Das sind also Probleme, die sich die Museen des Westens stellen, während sich die Museen also in den autoritären Staaten, den nicht liberalen Kontexten fragen, ob sie morgen noch existieren, ob nicht in der nächsten Stunde die Polizei vor der Tür steht und wer sie überhaupt finanziert.
Sie haben das Dekolonisieren schon in den westlichen Museen angesprochen. Das ist ja zurzeit wohl die größte Aufgabe dieser Museen, die Prüfung der eigenen Sammlungsbestände, das kritische Hinterfragen der Ausstellungsgestaltung und der eigenen Institutsgeschichte auch. Ist das eigentlich ein Prozess, Herr Raulf, der eines Tages abgeschlossen sein wird oder der ewig andauernd wird, eine ewig andauernde Beschäftigung mit dem Thema?
Es wird uns sicher eine ganze Weile beschäftigen. Ob es uns ewig begleiten wird, Ewigkeit ist ein sehr vergänglicher Begriff. Also das kann man nicht sagen. Feststellbar ist, dass uns das im Moment sehr beschäftigt, und zwar mit Blick auf die Sammlungen, aber auch mit Blick auf die Ausstellungspraxis. Ich sagte ja gerade, also das stellt sich auch als Anspruch jetzt an das Kuratieren und das Machen von Ausstellungen.
Und gleichzeitig aber ist nicht nur der Inhalt der Ausstellung, sondern auch das Personal natürlich ein großer Bestandteil eines Museums. Also Themen, aber auch Personal und das Institut müssen diverser werden.
Ja, das ist eine Forderung, die jetzt auch in den beiden letzten Tagen auf dem Martin-Roth-Symposium öfters zu hören war. Auch das Personal muss diverser werden. Wir müssen also die Realitäten unserer Gesellschaften, die divers sind und die multiethnisch sind, die müssen wir auch im Museum widerspiegeln, auf den Hierarchieebenen, in den verschiedenen Funktionen, damit die Geschichten, die wir erzählen, nicht einfach nur die alten weißen Geschichten der Macht und des kolonialen Besitzes sind und bleiben.
Sie sprechen Geschichten an, die erzählt werden. Wenn Sie sich entscheiden müssten, Herr Raulf, sollen Museen dann eher Diskurse in Gang setzen oder sollen sie sie widerspiegeln und aufnehmen, also das, was in der Gesellschaft gerade Thema ist, ins Museum bringen?
Ja, ich fürchte, es wird im Wesentlichen das Letztere sein. Das heißt, wir nehmen Dinge auf, wir nehmen Impulse auf, wir nehmen Themen auf, wir greifen Probleme auf, über die die Gesellschaften diskutieren, über die unsere Publika, unsere Communities diskutieren. Themen setzen, Diskurse oder Diskussionen anstoßen, ist ein hoher Anspruch. Aber man muss sich immer klar machen, dass ein Museum keine Zeitung ist, nicht das Radio ist, nicht die sozialen Medien sein kann und ersetzen kann. Museen sind per se doch relativ langsam operierende Institutionen, die nicht von einem Moment auf den anderen reagieren können. Dafür haben sie aber sozusagen auch die längeren Gedanken und haben den längeren Atem. Das heißt, sie können auch ganz anders historisch argumentieren, als das die schnelleren, kurztaktigen Medien können.
Aber wer sich ja verändert hat in den vergangenen Jahren, das sind die Bibliotheken, die sich ja etabliert haben als sogenannte dritte Orte, also Treffpunkte neben dem privaten Zuhause und dem Arbeitsplatz oder der Schule. Sind die Bibliotheken vielleicht ein Vorbild für die Museen? Können sie das sein?
Ja, da haben Sie ganz recht. Die Bibliotheken sind wirklich zu wichtigen gesellschaftlichen Orten geworden. Und das können auch die Museen werden, soweit sie es nicht schon sind, soweit sie nicht den von Martin Roth bezeichneten Weg schon längst eingeschlagen haben. Museen können das werden. Sie haben die Kapazität dazu. Sie haben auch die Attraktivität. Also schauen Sie, was jetzt in Berlin entsteht. Gestern hat Hartmut Dorgalow die Pläne für das Humboldt-Forum vorgestellt. Und auch das soll ja ein solcher großer, offener Ort werden.
Heute Abend lautet das Thema bei Martin Roth Symposium Museen und Unterhaltung. Muss in den Museen der Zukunft vielleicht mehr gelacht werden? Also nehmen sich die Museen heutzutage vielleicht ein bisschen zu ernst und würde ihnen ein bisschen Humor und vielleicht sogar Selbstironie ganz gut tun? Was meinen Sie, Herr Rolf?
Ja, das ist nicht abwegig. Also Museen geraten natürlich auch immer mehr von Seiten der großen Unterhaltungsindustrie unter Druck. Das tun nicht nur die Kinos. Und die Museen können sehr wohl, also von dem, was sie an Möglichkeiten haben, was sie an Beständen haben, können natürlich sehr viel unterhaltsamer, einfach spannender erzählen. Das, glaube ich, haben wir auch schon bewiesen. Und davon erwarte ich mir also einiges für die Zukunft. Insofern ist das heute Abend gerade ein besonders interessanter Themenabend.
Ulrich Rolf, der Präsident des Institutes für Auslandsbeziehungen. Wir sprachen anlässlich des Martin-Roth-Symposiums über die Zukunft der Museen. Mehr Diversität also lautet eine Forderung an die Museen und das Haus der Kunst in München hat diesen Ruf längst erhört. Jetzt zeigt es als erstes Museum in Deutschland überhaupt eine umfassende Schau mit Werken von Michael Armitage. Geboren Mitte der 80er in Nairobi, aufgewachsen in Kenia, ausgebildet in London an der renommierten Royal Academy of Arts, ist Michael Armitage in den vergangenen Jahren zu einem der Most Wanted Men in der Kunstszene geworden. Auf beachtliche 1,3 Millionen Euro hat das Auktionshaus Sotheby's vor einiger Zeit den Preis hochtreiben können für ein Werk von Michael Armitage. 36 Jahre ist er alt, kann bereits stolz sein auf eine Soloausstellung im New Yorker MoMA, auf die Teilnahme an der Venedig-Biennale und jetzt also München. Im Haus der Kunst darf er die gesamte Nordgalerie bespielen. Julian Ignatowitsch hat die Ausstellung gesehen. Es heißt in den Beschreibungen ja immer, Armitage verbinde europäische mit ostafrikanischen Themen, aber auch die Maltraditionen dieser beiden Kontinente. Wie macht er das denn?
Ja, er macht das sowohl inhaltlich als auch formal. Die Materialwahl ist da schon ein sehr gutes Beispiel dafür. Armitages Medium ist ganz klassisch die figürliche Malerei. Er malt Großformate 2-3 Meter auf 4x5 Metern, wie man das von den Historienmalern kennt. Aber er verwendet als Untergrund für diese Bilder ein ungewöhnliches urafrikanisches Material, nämlich Lubugo-Tuch. Das wird aus der Rinde des ugandischen Feigenbaums gemacht. In der ostafrikanischen Tradition ist das normalerweise bei Begräbnissen, bei Hochzeiten oder Festen im Einsatz. Und Armitage macht das zum Ausgangspunkt seiner Bilder. Die haben dann auch so Nahtstellen, Narben, Löcher, Ausstülpungen aufgrund dieses Materials, das wirklich ein Eigenleben führt und das auch wesentlich schwieriger zu bearbeiten ist als Leinwand. Und auf diesem ungewöhnlichen Untergrund arbeitet er dann aber mit einer Farbigkeit und auch einer Flächigkeit, die an die europäische Moderne erinnert, an Matisse, an Gauguin und die einem auch als europäischer Betrachter irgendwie gleich vertraut vorkommt.
Mhm. Figürliche Malerei, haben Sie gerade gesagt, Herr Ignatowitsch. Was ist auf diesen Bildern zu sehen? Welche Themen behandelt Armitage?
Ja, das geht los bei Landschaften, über Tiere, das sind zwei Gruppierungen im Haus der Kunst, bis hin zu mythologischen Motiven. Zum Beispiel ein Bild mit dem Titel Antigone, ist ja die Tochter des Ödipus, Protagonistin des Dramas von Sophokles, also ganz klassischer Stoff. Sie begehrt gegen die staatliche Gewalt auf, auch in ihrer Frauenrolle. Und diese Antigone stellt er als schwarze, nackte Frau dar. Das erinnert so ein bisschen an Courbets Ursprung der Welt. Man sieht also sehr deutlich auch das entblößte Geschlecht. Ein Affe zieht links oben den Vorhang zur Seite und dann steht seitlich schon so daneben, she wants to get married. Das sind verschlüsselte Bilder, da schwingt sicher auch ein bisschen Kritik am Patriarchat mit, Kolonialkritik. Bilder voll von Anspielungen und Zeichen aus beiden Kulturkreisen, eben aus Europa und aus Ostafrika.
Mhm. Ausgebildet ja in London, kann man aber dennoch Einflüsse auch afrikanischer Künstlerinnen und Künstler in seinem Werk ausmachen?
In jedem Fall. Und das zeigt die Ausstellung auch sehr schön. Das ist eine weitere Stärke. In den letzten beiden Räumen kontextualisiert sie das Werk von Armitage mit ostafrikanischen Künstlern. Die sind in Europa weniger bekannt. Das sind Namen wie Sane Wadu, Yakatarikawe oder Mekichugu. Teils Autodidakten, die könnten auch alle die Väter sein von Armitage, die sind eine Generation älter. Aber da sieht man die Parallelen sehr schön. Beispielsweise bei den Tieren, die in dieser vermenschlichten Weise dargestellt werden, das macht Armitage eben auch so. Oder bei den Landschaften, die sehr beseelt erscheinen, auch so von menschlichen Körpern und Köpfen durchdrungen. Also da sieht man auf jeden Fall, von welcher Bildtradition er herkommt. Und dazu entdeckt man, dass Armitage auch ein wunderbarer Tuschezeichner ist, denn in dem Raum sind seine Skizzen zu sehen und auch Lithografie beherrscht er auf wunderbare Weise. Das sind die neuesten Arbeiten entstanden während des Corona-Lockdowns.
Mhm. Also sehr umfangreich auf der einen Seite und irgendwie klingt Begeisterung bei Ihnen raus, Herr Ignatowitsch. Das heißt, der neue künstlerische Leiter im Haus der Kunst, Andrea Lissoni, der kann jetzt mit dieser Armitage-Ausstellung seinen ersten großen Erfolg feiern?
Ja, zumindest teilweise, aber man muss es einschränken, denn Lissoni war bei der Planung dieser Ausstellung noch nicht wirklich beteiligt. Das ist schon vor seiner Zeit passiert. Kuratorin Anna Schneider hatte da den Hut auf und die ist interessanterweise eine Schülerin des verstorbenen ehemaligen Direktors Okwui Invesor. Der hat ja diese Linie im Haus der Kunst geprägt, Perspektiven jenseits des westlichen Horizonts, jenseits des Eurozentrismus, wie er immer sagte. Und es sieht schon so aus, als würde das Haus der Kunst dieser Linie treu bleiben wollen. Das ist Ihnen auf jeden Fall auch zu empfehlen. Denn wenn ich so an die Ausstellungen der letzten 2 Jahre zurückdenke, dann waren die wirklich herausragenden Ausstellungen Interiorities beispielsweise mit Niedecker an Kunjili Crosby oder Adriana Varejo oder auch die große Elena Tsui-Ausstellungen. Das waren eben die Ausstellungen in der Tradition Invesors und das waren die, die herausgestochen sind. So ist das jetzt auch wieder bei Armitage.
Julian Ignatowitsch über Paradise Edict, die Ausstellung mit Werken von Michael Armitage im Haus der Kunst in München, läuft bis Mitte Februar. Vielen Dank. In diesen Minuten füllt sich in Hamburgs Elbphilharmonie der kleine Saal. Der Schriftsteller Navid Kermani wird um 18 Uhr mit einem literarisch-musikalischen Abend das Harbourfront Literaturfestival eröffnen. Über einen Monat lang wird es dauern und Lesefreunde mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen erfreuen. Ein Höhepunkt, so sieht es das Festival, soll wieder die Verleihung des Michael-Kühne-Preises für das beste Debüt des Jahres sein. Zum 11. Mal wird die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung verliehen. In diesem Jahr gab es allerdings schon Wochen vor Festivalstart ordentlichen Wirbel darum, denn der Kabarettistin Lisa Eckhardt, die mit ihrem Roman O Mama nominiert ist, ihr wird in ihrem Bühnenprogramm Antisemitismus vorgeworfen. Die Veranstalter fürchteten Störungen bei der Lesung. Lisa Eckhardt wurde also wieder ausgeladen und nach heftigem öffentlichen Gegenwind wieder eingeladen. Das Ende vom Lied: Lisa Eckhardt tritt nicht auf, darf sich aber weiterhin Hoffnung machen auf den Klaus-Michael-Kühne-Preis. Apropos, wer ist überhaupt Klaus-Michael Kühne, der Namensgeber und Stifter des Preises? Ada von der Degen stellt ihn vor und hat zu seinem Umgang mit der Geschichte recherchiert.
Klaus-Michael Kühne und Hamburg. Es ist seine Heimatstadt. Hier kam er 1937 zur Welt. Und es scheint sein Wunsch zu sein, in der Hansestadt einen sichtbaren Fußabdruck zu hinterlassen. Er steckte zig Millionen in den Hamburger Sportverein, sorgte unter anderem dafür, dass das Volksparkstadion wieder genauso genannt werden kann und nicht mehr den Namen eines Sponsors tragen muss. Das feine Hotel The Fontenay an der Hamburger Außenalster ist Kühnes stolzes Neubauprojekt. Eine 30 Millionen Euro Spende ging an ein neu gegründetes Kühne Logistikinstitut in Hamburg. Die Elbphilharmonie hat damit eine Millionensumme unterstützt. Und auch das Philharmonische Staatsorchester freut sich über regelmäßige Zuwendungen. Dort ist die Kühne Stiftung Hauptsponsor. Sport, Bildung und Kultur liegen Klaus-Michael Kühne offenbar am Herzen. Und seine Stiftung, die Kühne Stiftung, ist auch Hauptförderer des Harbourfront Literaturfestivals. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis trägt sogar seinen Namen, Klaus-Michael-Kühne-Preis. Nein, ein stiller Förderer ist er nicht. Tue Gutes und zeig es allen scheint eher das Motto des 83-Jährigen zu sein. Sehr still wird der Milliardär hingegen bei einem anderen Thema, der Vergangenheit des Unternehmens, dem er sein Vermögen verdankt. Da stehe Kühne nicht gut zu Gesicht, sagte Historiker Frank Bayor am Telefon. Der Professor leitet das Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München.
Ich finde es schon wünschenswert und eigentlich auch moralisch gerechtfertigt, wenn sich da ein Mann, der sich gerne als Mäzen öffentlich präsentiert, für viele kulturelle Dinge, auch für Fußball, denn der Hamburger Sportverein wird ja von ihm seit Jahren gefördert, wenn der sich sozusagen auch auf dem gegenwärtigen Standard hier öffentlich präsentieren würde, was die Aufarbeitung von Vergangenheit, gerade auch in deutschen Unternehmen, betrifft. Und das ist hier erkennbar nicht der Fall.
Klaus-Michael Kühne ist Erbe und Hauptanteilseigner des Konzerns Kühne und Nagel. Und dieses Logistikunternehmen, das unter seiner Führung vor Jahrzehnten seinen Sitz in die Schweiz verlegt hat, spielte zur Zeit des Nationalsozialismus eine unrühmliche Rolle. Ab 1941 wurden Jüdinnen und Juden aus den von den Nazis besetzten Gebieten abtransportiert. Viele wurden später in den Konzentrationslagern der Nazis ermordet. Zurück blieben die verlassenen Wohnungen samt Einrichtungen. Diese Möbel wurden im Rahmen der sogenannten M-Aktion ins Reichsgebiet gebracht, sagt Frank Bayor, der zum Thema Arisierung jüdischen Eigentums geforscht hat.
Und das war natürlich eine gewaltige logistische Aufgabe. Wir sprechen hier von über rund 70.000 Wohnungen. Da spielte die Firma Kühne und Nagel eine absolut zentrale Rolle.
Auf Anfragen zu diesem Kapitel der Firmengeschichte antwortet der Konzern seit Jahren auf ähnliche Weise. Auch auf unsere Anfrage wiederholt Kühne und Nagel im Wesentlichen eine Stellungnahme aus dem Jahr 2015. Firmenintern legen keine Dokumente für die entsprechende Zeit vor. Die Bürohäuser von Kühne und Nagel in Hamburg und Bremen und damit auch die Firmenarchive seien im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Aber, Zitat,
aus dem für Kühne und Nagel zugänglichen historischen Material geht hervor, dass das Unternehmen von 1939 bis 1945 über die deutschen Grenzen hinaus in den besetzten Gebieten tätig war und vor allem Versorgungslieferungen für die Armee durchführte. Ebenfalls war man im Auftrag der Reichsregierung mit den Transporten von beschlagnahmten Gütern politisch und rassisch Verfolgter befasst. Hierbei handelte es sich größtenteils um Möbel. Seit 2015 gibt es hierzu keine neuen Erkenntnisse.
Verschiedene Historiker und Historikerinnen, die um Erlaubnis baten, tiefer in die Firmengeschichte einzusteigen, erhielten ähnliche Antworten. Dabei hatte Kühne und Nagel in einer internen Festschrift zum 125. Jubiläum selbst geschrieben, dass die Firma bei Kriegsende eine Ausweichstelle im sicheren Konstanz aufgebaut hatte. Doch Firmenunterlagen scheinen dorthin nicht ausgelagert worden zu sein, folgt man den Aussagen des Unternehmens von 2015. Der freie Journalist Henning Bleil aus Bremen fand aber in vielen anderen öffentlichen Archiven viele Unterlagen, die Kühne und Nagels Aktion M-Geschäfte belegen. Als das Logistikunternehmen vor 5 Jahren das 125-jährige Firmenjubiläum feierte, recherchierte Bleil für die Taz zur weniger bekannten Schattenseite des Erfolgs.
Und was ich aber sehen konnte, ist sozusagen die Gegenüberlieferung. Also es gibt in diversen öffentlichen Archiven Akten von Kühne und Nagel, im Bremer Staatsarchiv, im Hamburger Staatsarchiv, aber auch an Orten, wo man es erstmal nicht erwartet, wie in Montreal zum Beispiel, gibt es Unterlagen, die Kühne und Nagel betreffen, weil dort die Nachkommen des jüdischen Teilhabers von Kühne und Nagel sich haben retten können nach Kanada.
Der jüdische Mitinhaber Adolf Maas schied 1933 aus der Firma aus. Er starb später in einem Vernichtungslager. Henning Bleil blieb dran am Thema. Die Taz schrieb nach seinen Recherchen einen Gestaltungswettbewerb für ein Arisierungsmahnmal in Bremen aus, wo Kühne und Nagel bis 1944 seinen Stammsitz hatte. Im Moment wird dort nach einem geeigneten Standort gesucht. Auch andere Bremer Logistiker machten Geschäfte mit der Ausplünderung und Auswanderung von Jüdinnen und Juden. Er würde sich eine umfangreichere Aufarbeitung der braunen Vergangenheit durch Kühne wünschen, sagt Henning Bleil.
Und ich finde schon strukturell wichtig zu sehen, dass Kühne und Nagel wörtlich zu nehmen im Folge der Wehrmacht, in den Fußstapfen der Wehrmacht, sich in Europa ausbreiten konnte, weil in all diesen besetzten Ländern Niederlassungen errichtet wurden von Kühne und Nagel, die dann das zentrale logistische Rückgrat waren für die Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung.
Statt eines knappen Kapitels in einer internen Jubiläumsschrift und einem kurzen öffentlichen Statement, dass man bedauere, was geschehen sei, wäre es angebracht, eine unabhängige Historikerkommission einzusetzen, wie es schon viele andere deutsche Unternehmen getan haben, meint auch Frank Bajor.
Es ist mittlerweile Common Sense in Deutschland, dass sich Deutschland, auch wenn das jetzt Jahrzehnte gedauert hat, nach 1945 seiner Vergangenheit zu stellen hat und stellen sollte. Und das ist auch zumindest auf der Ebene der Großunternehmen in Deutschland seit den 90er Jahren auch angekommen. Und insofern wäre es an der Zeit, dass auch bei Kühne und Nagel also hier entsprechende Konsequenzen gezogen werden.
Klaus-Michael Kühnes Vermögen schätzt das Magazin Forbes auf 14,8 Milliarden Euro. Kühne und Nagel, die Firma, die ihn reich gemacht hat, hat heute mehr als 82.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern. Kühne gibt sich gerne weltgewandt. Der Milliardär öffnet sein Portemonnaie gerne für Prestigeprojekte. Eine umfassendere, unabhängige Aufarbeitung des Kapitels NS-Vergangenheit, deren Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden, würde endlich Licht ins dunkle Kapitel der Firmengeschichte bringen.
Ada von der Deken über Klaus-Michael Kühne und seine Stiftung. Der von ihm gestiftete Preis wird beim Harbourfront Literaturfestival verliehen, das heute Abend in Hamburg beginnt. Drei Mitglieder der Schriftstellervereinigung PEN in Belarus sind verhaftet worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Nach Auskunft des European Writers Council, des Dachverbands Europäischer Schriftstellervereinigung mit Sitz in Brüssel, wurden die drei Mitglieder, darunter auch die Generalsekretärin des Verbands, gestern Abend in Minsk verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Zudem versuchten heute wohl Unbekannte in das Apartment von Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch einzudringen. Polizeibelagerer das Haus und Unbekannte klingelten ständig an ihrer Tür, heißt es. Der Europäische Schriftstellerrat EWC verurteilt die Festnahme und die Aktion gegen Svetlana Alexejewitsch und fordert die sofortige Freilassung der inhaftierten Schriftsteller und Übersetzer. Vier Autorinnen und ein Autor sind für den Wilhelm Raabe Literaturpreis 2020 nominiert. Auf der Shortlist stehen Anna-Katharina Hahn, Leif Rand, Anne Weber, Iris Wolf und Christine Wunicke. Das teilte die Stadt Braunschweig heute mit. Sie vergibt gemeinsam mit dem Deutschlandfunk jährlich diesen bedeutenden Literaturpreis. Der Wilhelm Raabe Literaturpreis 2020 wird Anfang November vergeben. Die künstlerischen Berufe sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Deshalb haben heute mehrere tausend Beschäftigte der Veranstaltungsbranche aus dem ganzen Bundesgebiet in Berlin für mehr staatliche Hilfen in der Corona-Pandemie demonstriert. Die Veranstaltungswirtschaft stehe vor einer gigantischen Pleitewelle, erklärte das Bündnis Hashtag Alarmstufe Rot, zu dem auch der Deutsche Musikrat zählt. Mehr Diversität, auch bei den Oscars in der Filmbranche. Die Oscar-Akademie will mehr Inklusion und Diversität in der Sparte bester Film herbeiführen. Und wie die Akademie gestern mitteilte, müssen dafür Bewerber für den Hauptpreis des Oscar ab 2024 erst mindestens zwei Vielfaltskriterien erfüllen. Beispielsweise könnte eine Darstellerin oder Darsteller einer wichtigen Rolle einer Minderheit angehören. Was das heißt? Etwa asiatischer oder hispanischer Abstammung sein. Oder Filmbeiträge können ein Thema behandeln, das sich um Frauen, Minderheiten, Menschen mit Behinderung oder LGBT-Inhalte drehe. Der Mangel an Vielfalt führe in den vergangenen Jahren zu heftiger Kritik. So wurden Afroamerikaner bei den Oscar-Nominierungen weitgehend übersehen. Und noch eine Meldung aus der Museumswelt. Die Eröffnung des neuen Munch-Museums im Zentrum Oslos, die wird zum zweiten Mal verschoben, weil wichtige Brand- und Sicherheitstüren noch nicht geliefert wurden, das Klimasystem nicht zufriedenstellend arbeite, müsste die Eröffnung auf 2021 verschoben werden. Das teilte das Museum heute mit.
Michael Köhler, vielen Dank. Der Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, das ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend. Soweit Kultur heute an diesem Mittwoch mit Marja Elmenreich am Mikrofon.